Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im US-Schuldenstreit ist eine Lösung in greifbare Nähe gerückt. Demokraten und Republikaner haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf einen Kompromiss verständigt, nur kurz vor der drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA. Präsident Obama gab die Einigung gestern Abend bekannt. Danach sind eine Anhebung der Schuldengrenze und drastische Sparmaßnahmen vorgesehen. Nun muss der Kongress dem Paket noch zustimmen.
Jetzt richten sich die Blicke auf die Abgeordneten im Kongress. Lassen sie sich von ihren Parteispitzen überzeugen, dass das der bestmögliche Deal ist im Interesse Amerikas? Es sind die linken Demokraten, die ein eiliger Vizepräsident noch bearbeiten muss. Sie sind über zu viele Einschnitte auch im Wohlfahrtsstaat sauer. Wir gehen einen Weg der Kürzungen, von dem uns die Experten sagen, dass er unsere leidende Wirtschaft weiter schwächt, wo wir doch eigentlich die Nachfrage anregen müssten. Und sie fügt hinzu, ich erhebe meine Stimme für die Mittellosen, die keine Stimme haben. Gestern Nacht, ehe die Börsen in Fernost öffneten, trat der Präsident vor die Presse und stellte den Kompromiss vor. Auch er hätte sich mehr, sprich Steuern für die Reichen, gewünscht. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Zahlungsunfähigkeit und die Krise, die über Amerika schwebte, abwenden. Und der Plan stellt sicher, dass wir das gleiche Theater in den nächsten 6 oder 12 Monaten nicht noch einmal erleben müssen. Und das sieht der Kompromiss vor. Die Schuldengrenze wird um mindestens 2,1 Billionen Dollar erhöht bis ins Jahr 2013. Im Gegenzug muss gespart werden, 2,4 Billionen Dollar in den nächsten 10 Jahren. Und eine Kommission soll im November detaillierte Vorschläge zum Schuldenabbau vorlegen. Liefert sie nicht, wird automatisch gestrichen. In den Säulengängen des Kongresses werden Stimmen und Stimmungen gesammelt. Auch wenn die Fiskalfundamentalisten von der Tea Party dem Kompromiss ihren Stempel aufdrückten, sie bleiben bärbeißig. Im Moment bin ich noch ein Nein, sagt der konservative Abgeordnete King, aber ich werde den Kompromiss jetzt genau studieren, denn ich weiß die Mühsal der Verhandler zu schätzen. Sind Sie zuversichtlich, fragen wir den einflussreichen Demokraten Hoyer. Abwarten, was meine Fraktion jetzt sagen wird. Und eine gewisse Unruhe schwingt mit.
Die Spitzen von Demokraten und Republikanern werben im Kongress um Zustimmung für die Einigung. Mehr zum Ablauf des Abends jetzt direkt von unserer Korrespondentin Hanni Hüsch in Washington.
Es bleibt noch spannend hier in Washington. Beide Kammern des Kongresses wollen heute Abend noch abstimmen. Sicher ist das allerdings nicht. Was sicher ist, dass sie die Zustimmung im Senat bekommen werden für diesen Kompromissvorschlag. Da ist man in der Regel kooperationsfreudiger. Unkalkulierbar ist das Repräsentantenhaus. Da gehen Beobachter davon aus, dass die Tea Party-Abgeordneten ihrer Führung die Gefolgschaft verweigern werden und wahrscheinlich, dass eine ganze Reihe von Demokraten auch für diesen Kompromiss nicht stimmen können und wollen. Und deswegen werden im Moment die Häupter der Lieben in beiden Parteien gezählt. Parteiobere versuchen, eine Vernunftsehe zu schließen zwischen den gemäßigten Kräften beider Seiten. Denn bei der Abstimmung später oder eventuell auch erst morgen mag keiner eine böse Überraschung erleben. Und damit zurück nach Hamburg.
In Europa ist die Einigung im US-Schuldenstreit begrüßt worden. Das sei eine gute Nachricht für die europäische Wirtschaft, erklärte die EU-Kommission. Auch die Bundesregierung äußerte sich zufrieden. An den europäischen Börsen hielt die Erleichterung über die US-Einigung nur kurz. Der deutsche Aktienindex DAX rutschte am Abend unter die Marke von 7.000 Punkten und damit auf seinen niedrigsten Stand seit Ende März. Zusätzliche Informationen zum Kompromiss im US-Schuldenstreit sowie eine Liste mit weiterführenden Links finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Ungeachtet internationaler Proteste setzt die syrische Regierung ihre Militäroffensive gegen die Opposition fort. Panzer nahmen nach der Widerstandshochburg Hama auch Ziele in der Stadt Deir al-Zor unter Beschuss. Das berichten Augenzeugen. Bei den jüngsten Angriffen wurden bisher mehr als 100 Menschen getötet. Die EU verschärfte ihre Sanktionen gegen Damaskus. Kanzlerin Merkel forderte Präsident Assad auf, die Gewalt sofort zu stoppen.
Eigentlich wollten sie den Fastenmonat Ramadan besinnlich beginnen. Stattdessen treibt es diese Gegner des Assad-Regimes vor das Auswärtige Amt aus Sorge um ihre Angehörigen und Freunde in Syrien.
Wir fordern den Sturz des syrischen Regimes. Wir fordern Deutschland auf, die Beziehungen zu dem syrischen Regime abzubrechen.
So weit geht die Bundesregierung nicht. Immerhin lässt die Kanzlerin ihren Sprecher ausrichten.
Die Bundeskanzlerin fordert Staatspräsident Assad in aller Deutlichkeit auf, die Gewalt gegen das eigene Volk umgehend einzustellen. Sie mahnt an, das Recht der Bürger auf Meinungsäußerung in Demonstrationen zu respektieren.
Auch die EU reagiert, verhängt Sanktionen gegen weitere syrische Funktionäre, nun insgesamt 35. Wir werden weiter politischen und wirtschaftlichen Druck auf das Regime in Damaskus ausüben. Auch heute rollten in Hama, dem Zentrum der Proteste, wieder die Panzer der Regierung. Wieder tötete die Armee Zivilisten, während in Deutschland über Wege diskutiert wird, die Gewalt zu stoppen.
Die Lage ist gefährlich und deswegen treten wir dafür ein, dass eine Delegation international geachteter Personen nach Syrien entsandt wird, die auch gesprächsfähig ist nach allen Seiten.
Das Wichtigste ist, dass endlich die internationale Gemeinschaft vor allen Dingen in den Vereinten Nationen zu einer Einigkeit findet.
Mit dem Bürgerkrieg in Syrien beschäftigt sich in wenigen Stunden der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf Antrag Deutschlands. Bisher konnte man sich nicht auf eine Resolution einigen.
An der Ruine des japanischen Atomkraftwerks Fukushima ist die höchste Strahlenbelastung seit Beginn der Reaktorkatastrophe festgestellt worden. Der Betreiber TEPCO teilte mit, am Boden eines Außenrohrs hätten Messungen einen Wert von mehr als 10 Sievert pro Stunde ergeben. Die genaue Ursache werde geprüft. Nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz würde ein Mensch, der eine Stunde lang dieser Strahlendosis ausgesetzt wäre, massiv strahlenkrank. Norwegen will am 21. August einen nationalen Gedenktag für die Opfer der Anschläge in Oslo und auf der Insel Utøya begehen. Das gab Ministerpräsident Stoltenberg heute bei einer Trauerfeier im Parlament bekannt. Dort wurden die Namen der 77 Toten verlesen. Die meisten von ihnen waren Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, die an einem Zeltlager teilgenommen hatten.
Er war ein Musterbeispiel an Integration. Karar Mustafa Kasim, 19 Jahre alt, erschossen auf Utøya. Verwandte aus dem Irak und Freunde aus Norwegen gedachten seiner gemeinsam. Es ist eine von vielen Trauerfeiern heute. Im Parlament wird Karar Mustafa Kasim zusammen mit den anderen 76 Opfern genannt. Jedem Einzelnen wollen die Parlamentarier König Harald und Kronprinz Haakon gedenken. Viele von uns haben sich die Worte der Jugendlichen zu eigen gemacht. Jetzt müssen wir gemeinsam die Verantwortung dafür übernehmen, dass aus Worten Taten werden. Die Parteien haben entschieden, dass der Kommunalwahlkampf nun am 13. August beginnen soll. Angesichts dessen erinnerte Premierminister Stoltenberg daran, keine Hexenjagd auf die Meinung anderer zu betreiben. In dieser Zeit der Trauer haben wir innegehalten und über unsere Meinung nachgedacht. Wir sollten sorgfältiger überlegen, was wir denken, sagen und schreiben. Die Anteilnahme ist in Norwegen ungebrochen. Jeden Tag wächst das Blumenmeer vor dem Dom. Die Stadt hat entschieden, Briefe, Fotos und Stofftiere sollen nicht weggeworfen, sondern aufbewahrt werden.
Seit genau 10 Jahren können sich schwule und lesbische Paare in Deutschland offiziell das Ja-Wort geben. Aus diesem Anlass wird in der Koalition wieder darüber diskutiert, ob die eingetragenen Lebenspartnerschaften der Ehe rechtlich gleichgestellt werden sollten. Dafür plädieren FDP-Politiker, allen voran Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger. Sie stoßen dabei auf Widerspruch aus CDU und CSU, die sich auf den besonderen Schutz der Ehe zwischen Mann und Frau berufen.
Führen diese beiden nun eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft? Auch wenn da viele keinen Unterschied mehr sehen, rein rechtlich gibt es ihn. Die Bundesjustizministerin will nun die vollständige Gleichstellung und ihre Fraktion unterstützt sie dabei.
Wer gleiche Pflichten hat, muss auch gleiche Rechte haben. Deshalb wollen wir die eingetragenen Lebenspartnerschaften mit der Ehe gleichstellen. Und es ist sehr gut, dass die Bundesjustizministerin jetzt den Vorstoß 10 Jahre nach Eintritt des Lebenspartnerschaftsgesetzes macht.
Beim Unterhalt etwa oder beim Erben gilt inzwischen für alle das Gleiche. Unterschiede zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft gibt es vor allem noch im Steuerrecht, beim Ehegattensplitting und bei Adoptionen. Die sind bisher nur einem der beiden Partner erlaubt. Im Koalitionsvertrag mit der Union sind Änderungen bei der Steuer vorgesehen, nicht aber bei der Adoption.
Eine Gleichstellung der Lebenspartnerschaft mit der Ehe wird es mit uns nicht geben. Die Ehe ist eine Verbindung von einer Frau und einem Mann, aus der dann auch gemeinsame Kinder hervorgehen können. Das unterscheidet sie von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften.
Grünen wie auch SPD und Linkspartei wäre es dagegen recht, könnte sich die FDP-Justizministerin mit ihrem Vorstoß in der Koalition durchsetzen.
Wenn die FDP das nicht zu einem Hauptthema macht, dann wird sie diese Frage verlieren. Und ich sehe die FDP bei dem Thema Gleichstellung der Lebenspartnerschaft nicht kämpfen.
Eine gemeinsame Initiative von FDP und Opposition ist unwahrscheinlich. Diese Art der Untreue ist im Koalitionsvertrag ausgeschlossen.
Berichte über Standortschließungen und Stellenabbau beim Energiekonzern E.ON haben die Gewerkschaften auf den Plan gerufen. Verdi und die IG BCE zeigten sich überrascht und verwiesen auf Vereinbarungen, die betriebsbedingte Kündigungen bis Ende kommenden Jahres ausschlossen. Betroffen soll unter anderem der Düsseldorfer Sitz von E.ON Ruhrgas sein. Der Konzern erklärte dazu, dass über den Umbau noch nicht entschieden sei. Ziel sei aber, das Unternehmen neu aufzustellen, auch als Konsequenz der Energiewende.
Noch nicht mal ein Jahr ist die Zentrale von E.ON Ruhrgas in Essen alt. Im Oktober sind die Mitarbeiter hier eingezogen. Für 200 Millionen Euro ist sie gebaut worden. Nun soll sie angeblich neben zwei weiteren Standorten in Deutschland wieder geschlossen werden. E.ON äußert sich dazu bislang nur schriftlich. Dort heißt es: Infolge der erheblich veränderten Rahmenbedingungen prüft E.ON derzeit mögliche Anpassungen der Strategie und der Aufstellung des Unternehmens. Entscheidungen hierzu sind noch nicht gefallen. Auch die Standorte der Kraftwerkssparte in Hannover und der Energiesparte in München sollen betroffen sein. Mehrere hundert Stellen sollen insgesamt gestrichen werden. Der Betriebsrat ist über die möglichen Pläne empört und verlangt Aufklärung von der Konzernleitung.
Sie können sich vorstellen, heute ist überhaupt noch nicht gearbeitet worden. Die Menschen haben Angst, die sind verstört. Und das Schlimme, was ich finde, ist, und das möchte ich auch zum Ausdruck bringen, es gibt kein Dementi von E.ON. Und das ist eigentlich das Traurige bei dieser Geschichte. Und es ist eine sehr, sehr ernste Situation.
Der Ausstieg aus der Atomenergie macht dem Unternehmen offenbar zu schaffen. Doch E.ON hat noch mit anderen Problemen zu kämpfen, zum Beispiel auf dem Gasmarkt.
E.ON hat langfristige Lieferverträge abgeschlossen mit Russland und Norwegen. Diese Lieferverträge sind an den Ölpreis gebunden. Derzeit gibt es aber deutlich billigeres Gas im Markt. Und daher macht E.ON mit seinen Gasverträgen derzeit täglich Verluste.
Bereits vor 2 Jahren musste E.ON weltweit 4.000 Stellen streichen.
Im Tarifkonflikt bei der Flugsicherung machen die Beschäftigten Druck. In einer Urabstimmung haben sich fast 96% der Lotsen für einen Arbeitskampf entschieden. Ob aber gestreikt wird, ist noch unklar. Auf dem Tisch liegt nämlich auch ein neues Angebot der Arbeitgeber. Die Gewerkschaft will morgen über das weitere Vorgehen entscheiden. Sie hatte ein Einkommensplus von 6,5% gefordert mit einer Laufzeit von 12 Monaten.
In New York ist Jürgen Klinsmann offiziell als neuer Fußballnationaltrainer der USA vorgestellt worden. Der gebürtige Schwabe hatte zuvor einen Vertrag bis 2014 unterschrieben. Der US-Fußballverband sprach von einer neuen Ära, die nun beginne. Klinsmann sagte, er freue sich auf die Aufgabe. Er wolle nicht so wörtlich sein europäisches Ding durchziehen, sondern seine Fußballideen der US-amerikanischen Realität anpassen. Erste Bewährungsprobe für den neuen Coach ist ein Freundschaftsspiel gegen Mexiko in der kommenden Woche.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 2. August.
Das Hoch, das vom westlichen Mittelmeer bis nach Finnland reicht, verlagert sich ganz allmählich nach Osten und sorgt morgen für meist freundliches Sommerwetter. Dabei steigen die Temperaturen an. Sobald in der Nacht letzte Schauer im Osten abgeklungen sind, ist es überall trocken und meist klar. Am Tag ist es wolkenlos oder nur leicht bewölkt, die Ausnahme in einem Streifen vom Nordwesten bis nach Sachsen und Ostbayern auch mal kompaktere Wolken, aber höchstens vereinzelt Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. Heute Nacht 16 Grad im Norden und 8 Grad an den Alpen. Am Tag 21 Grad an der Ostsee und bis 30 Grad am Oberrhein. Die Aussichten: Am Mittwoch ist es im Osten oft noch sonnig, in den übrigen Landesteilen Sonne und Wolken. Von Westen kommen Schauer und Gewitter auf, die heftig ausfallen können. Am Donnerstag wechselhaftes Wetter, ähnlich sieht dann auch der Freitag aus.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen gegen 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels. Darin Kompromiss im Schuldenstreit, was der Deal für Obama bedeutet und Militäroffensive in Syrien, ein Blogger aus Hama berichtet.